Ich bin Atheist. Mir geht es auch ohne Gott und Jesus ganz gut. Ich brauche das nicht. Solche Äußerungen, liebe Zuhörer, sind längst keine Seltenheit mehr. Man hört sie oft. Recht herzlich willkommen zu einer Sendung des Evangeliumsrundfunks. Es scheint so, als hätte es keinerlei negative Folgen, wenn Menschen ohne Gott durch ihr Leben gehen. Der Vormarsch der Gottlosigkeit unter uns. Hören Sie zu diesem Thema, basierend auf Versen aus dem 12. Kapitel des Römerbriefs, Gedanken von Pfarrer Winrich Schäffbuch, aufgenommen bei einer öffentlichen Veranstaltung in Breitscheid.
Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Vor ein paar Tagen hat mir ein Freund angerufen aus einer süddeutschen Stadt und er war sehr aufgebracht und er erzählt, wie bei ihnen in der Landesbühne ein Theaterstück aufgeführt wurde. Und er sagt, überall hängen die Plakate und wenn man schon das Plakat ansieht, das kann man kaum ertragen. Das ist solch ein unbeschreiblicher Hass gegen das Christentum. Gegen Gott, es ist eine Lästerung von vorn bis hinten. Er sagt, was soll ich jetzt machen? Er sagt, ich habe einen Leserbrief für die Zeitung verfasst, aber das läuft ja immer nach dem gleichen Ritus, wenn man einen Leserbrief schreibt, dann schiebt man ja erst die Reklame richtig an und dann beachten das die Leute noch viel mehr. Er sagt, ich schreibe vielleicht einen Brief, dass er erst veröffentlicht wird, wenn das alles wieder vorbei ist. Auf einmal spüren wir müssen irgendwo aufstehen in unserem Volk und schreien, so kann es nimmer weitergehen. Die Älteren unter Ihnen, die wissen ja noch, wie das war. 1945, wie auf einmal die Kirchen voll waren nach der Katastrophe. Und da haben die Politiker ganz öffentlich bei jeder Schuleinweihung oder nach der Wahl des Gemeinderats oder im Landtag gesagt, wir haben gesehen, der Mensch ohne Gott landet in der Bestialität. Und wir wollen das unserer Jugend vermitteln. Da konnte es im Amtsblatt etwa bei uns in Baden-Württemberg stehen. Mein Vater war damals selber im Ministerium und hat geschrieben, es soll das Ziel der Erziehung sein, jungen Menschen einen festen Halt im Leben und im Sterben zu geben. Das ist heute undenkbar. Da würden die Leute protestieren und sagen, das ist eine Einmischung der Kirche, der Religion in die Welt und in die weltlichen Aufgaben. Jetzt denke ich, dass Sie selber ganz viel Erfahrungen an dieser Stelle haben. Ich brauche das jetzt gar nicht alles aufzählen. Sie leben ja mittendrin unter den Menschen. Und Sie erleben das, wie das bei Kollegen ist, wenn Sie vielleicht irgendwo bei einem Gespräch versuchen, von Ihrem Glauben ein wenig von Jesus weiterzugeben und dann dieses übermütige Lachen. Ach, da sind wir doch längst drüber weg. Komm, belästige mich nicht mehr mit diesen schrecklichen Dingen. Ich war überrascht, bei meinen Kindern zu sehen, wie das in der Schule oft war. Und wie sie auf einmal merken müssen, so in der Oberstufe des Gymnasiums, wir sind eine ganz kleine Minderheit. Oft sind das ja ganz heftige Auseinandersetzungen mit dem Religionslehrer um die Gültigkeit des Wortes Gottes. Und dann sind sie dem Gelächter der ganzen Schulklasse preisgegeben. Und wie das wehtut, in meinem Bibelkreis, in meiner Gemeinde war es einer unserer jungen Männer, der kam von der Schule, er hat da in dem Kasten, wo die von der Schülermitverwaltung haben, hat er so einen Zettel ganz lieb aufgehängt, dass da auch ein Gebetskreis der Schüler ist. Und wie er eines Morgens in die Schule kam, da waren große Traube um dieses Anschlagsbrett herum und ein großes Gewirr. Und er merkt, wie er hertritt, geht plötzlich jeder achtungsvoll zur Seite. Es war alles ihm gewidmet. Da war ein Pietkong-Spiel, das war damals von den Vietkong so ein schönes Wortspiel, die Pietisten, die Frömmler und so weiter. Und dann war ein übles Wort neben dem anderen gegen die, die mit der Bibel leben. Das war ein 15-jähriger Schüler, der wusste gar nicht, was ihm geschieht, welch ein Hass ihm entgegenschlug. Und das ist weltweit so. Ich habe vor Jahren in Suriname gesehen, wie die Kirchen, die dort einst von den Herrnhutern gebaut wurden, der Reihe nach in Hindu-Tempel umgewandelt werden. Und das ist ein erschütterndes Zeichen. Wenn die Gemeinde Jesu abstirbt und plötzlich das Feld räumt und dann irgendwelche Götzen dort Einzug halten. Wir haben ja manchmal Sorge, was wird aus unserem Land eigentlich werden. Wenn das so weitergeht, die Zahl der bekennenden Christen wird immer kleiner, jetzt kann man so eine ganze Bilanz aufmachen, man kann so all die Unglücksnachrichten aneinanderreihen, manchmal kann man das ja kaum in Idea alles ertragen, wenn das so ganz offen und blut dargestellt wird, die ganz erschreckenden Nachrichten. Wir leben in einer Welt, in der die Gottlosigkeit vorwärts marschiert. Und wo das Heidentum mit Macht hereindringt, wer hätte denn das gedacht, mit der primitivsten Form? Manchmal kann man sich über die Albernheit ja nur noch den Kopf schütteln, wenn ein Rundfunkmoderator sagt beim Glücksspiel oder beim Ausschreiben, sagt, ich drücke für Sie alle den Daumen, das geht ja gar nicht, wenn du für die alle, glaubt die wirklich an diesen Unsinn, dass an die Albernheiten des Aberglaubens, der Esoterik und was alles kommt. Wir leben in einer Welt, wo der Mensch heute mit Macht sich befreit und sagt, ich will endlich selbst bestimmen. Ich will niemand mehr über mich haben und ich will selber befinden können, was gut und was richtig ist. Das ist ein Zeichen unserer Zeit und gleichzeitig erleben wir in unserer Welt, wie unheimlich Angst uns in dieser Welt wird. Wahrscheinlich kann man das noch gar nicht ganz verarbeiten, was seit dem 11. September wirklich anders ist. Wenn manche sagen, das ist jetzt ganz anders seit dem 11. September, weiß ich nicht, ob das richtig ist. Sicher, ich weiß, was die meinen, aber das Entscheidende ist doch, dass schon Jesus davon sprach, dass die Bibel davon sprach. Und wir sehen auf einmal, dass die Geschichte nicht immer im Kreis sich bewegt, sondern die Geschichte läuft auf ein Ziel zu. Das ist eine ganz besondere Schau, die das Wort Gottes hat. Die Geschichte hat einen Anfang und hat ein Ziel und die Geschichte kehrt nicht wieder zurück. Das ist ganz wichtig, dass wir Christen nicht meinen, wir können jetzt an die Politik appellieren oder die Polizei zur Hilfe holen oder auf den Putz hauen und könnten wieder die Zustände des christlichen Abendlandes schaffen. Wie hat denn Jesus von der Zukunft der Welt geredet? Jesus sprach ganz nüchtern. Das Wort nüchtern ist ja ganz wichtig, ohne Aufgeregtheit. Ohne wilde Gefühle, ohne überhitzten Kopf, sprach Jesus von der Zukunft, als die Jünger ganz begeistert das Bauwerk des Tempels ihm zeigten, ein ganz großes Wunderwerk der Baukunst, und es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Die Nationen werden sich empören, eine wider den anderen. Das ist der alte Traum, dass man doch endlich diese Gegensätze der Völker abschafft, wird nicht gelingen, sagt Jesus. Was mich überrascht, ist, dass es der gesamten geballten Macht der Wirtschaftspolitiker nicht gelingen wird und der Währungstheoretiker die Inflation zu besiegen. Es wird teure Zeit sein, Hungerproblem wird nicht gelöst werden können in der Welt, obwohl wir doch genügend Nahrungsreserven haben. Das soll jetzt nicht pessimistisch klingen, Jesus sagt das nüchtern, als eine Bilanz der Mensch, der so kühn das in Angriff genommen hat, ich will diese Welt steuern, ich habe das noch im Ohr, wie einst die 68er Revolution, die ja uns Älteren noch im Ohr sitzt, als so ein großes Aufbegehren, wo auch eine ganze Reihe der Politiker jetzt in der Macht sind. Ein Vertreter damals beim Interview im Fernsehen mit Günter Gauss gesagt hat, wir werden eine Welt schaffen, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Eine Welt, in der das Gute triumphiert, in der Gerechtigkeit herrscht. Das Bibelwort ist nichts weiter als nüchtern. Dass der Mensch mit seinem guten Wollen scheitern wird. Aber dann spricht Jesus davon, von dieser neuen Zeit, die kommt ganz ähnlich, wie es dann der Apostel dort beschreibt in dieser Textstelle, wie wir es gehört haben. Dass die Ungerechtigkeit und die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird. Und die Liebe wird in vielen erkalten. Die wird im Egoismus stecken bleiben und geopfert werden. Und in dieser letzten Zeit wird auch die Gemeinde Jesu hineingerissen werden in diesen ganzen Abfall. Und das ist das Schwere, dass die Gemeinde Jesu keine Kraft mehr hat gegen diesen Ansturm der Gottlosigkeit. Und die Gemeinde Jesu zerfällt in einer Verführung, wo viele aufstehen und sagen, ich bin Christus, hier ist Christus. Und stimmt alles nicht. Es werden Wunder und große Zeichen geschehen, aber Christus ist nicht dabei. Und einer wird den anderen verraten in der großen Verfolgung der Christengemeinde. Auf einmal wird der Kampf um die Christengemeinde beginnen und es wird unheimlich werden. Lassen Sie mich an dieser Stelle noch einen Augenblick verweilen. Das ist für mich ein ganz wichtiges Kennzeichen unserer Zeit heute. Ganz besonders, wenn wir auch in die gegenwärtige Verfolgungssituation der Gemeinde Jesu blicken. Man könnte ja den Eindruck haben, das sind vielleicht alles nur Missverständnisse. Vielleicht sind das so Reibereien, wie es manchmal vielleicht zwischen den verschiedenen religiösen Gruppen hier und da geben kann. Nein. Wenn Sie sich nur ganz oberflächlich informieren, müssen Sie wissen, dass in der Welt des Islam viel toleriert wird, aber nicht der Name Jesu als des Gottessohns. Das ist ein unbarmherziger Hass. Sprechen Sie mit Ihren Arbeitskollegen, mit Ihren Nachbarn über dieses Thema, ich bitte Sie. Weil in der gegenwärtigen Zeit, wie noch nie zuvor, so viele Moslems zu Jesus kommen, auf der ganzen Welt. Und wenn Moslems zum Glauben kommen, kommt er nur an dieser Stelle zum Glauben über die Erkenntnis Jesu. Der antichristliche Hass der Religionen, besonders etwa des Islam, an dieser Stelle, der Knackpunkt des Glaubens ist, und wir sehen ja auch, welch eine unheimliche Not hier in unseren Kirchen oft herrscht, wo das Zeugnis der Christen hier nicht mehr klar erklingt von Jesus, dem Gottessohn, der auferstanden ist und lebt. Genau an dieser Stelle tobt der antichristliche Hass. Und doch an der gleichen Stelle, wo so viele Sehnsucht haben, Jesus zu erkennen, ich werde nachher noch mehr davon sagen, in dieser schrecklichen Verfolgung müssen wir bloß dran denken, oder in Nigeria, wo wieder so viele Kirchen abgebrannt wurden. Der Anlass war bei der davorgehenden Christenverfolgung, dass in der Universität von Kano bei einem Abend der Studentenmission eine junge Frau, eine Studentin, erzählt hat, wie sie als Muslimin Jesus entdeckte. Und in dieser Nacht brach das Morgen los. Und das war der Anstoß. Diese eine schlichte Versammlung, Hass gegen Jesus, unerträgliches Wort. Und das geht hinein in die Welt der anderen Religionen, selbst der Buddhismus, der so gelassen ist. Denken Sie an den thronenden Buddha. Und wissen Sie, dass es in ganz Asien, ob im Hinduismus oder im Buddhismus, nicht eine Bekehrung gibt zum Christentum, die nicht durch schweres Leiden geht, durch schwere Feindschaft, fängt in der eigenen Familie an. Viele bleiben bis zum Ende ihres Lebens gebrandmarkt. Sie werden isoliert, sie sind geschäftlich ruiniert, um Jesu willen. Sie werden gehasst werden, wie Jesus gesagt hat, um meines Namens willen. Aber was uns überrascht, dass all das, was wir ja über die Jahrhunderte an christlichem Abendland hatten, letztlich nur eine Traditionsdecke war. Und wie oft unter dieser Decke genau derselbe Hass lebt. Genau derselbe antichristliche Hass. Ich habe es einmal als Jugendpfarrer erlebt, wie eine Mutter das Testament ihrer Tochter, das Neue Testament, im Ofen verbrannt hat. In einer Empörung, in einer Aufwallung. Ich will nicht, dass meine Tochter das liest. Die Mutter war evangelisches Kirchenmitglied. Der Hass, der unter der Decke tobt. Und wie sich das oft entlädt, auch bei Menschen, die oft durch eine Zeit lang in unseren Gruppen waren und dann vielleicht die Freiheit der Welt suchen, diese Welt lieb gewinnen und dann sagen, Mensch, die Zeit bei euch, ihr habt mich ja für dumm verkauft. Ich denke an einen jungen Mann, der dann zum Fernsehen ging und der immer noch einen Abschiedsbrief im Bibelkreis geschrieben hat, ihr habt ja die von euch ausgedachte Sündhaftigkeit des Menschen mir einbläuen wollen. Ihr habt mir ja etwas erzählt von einem dunklen Tunnel, um mir nachher die Gnade wieder ins Licht zu bringen. Ist ja alles bloß von euch erdichtet. Ich will mein Leben selbst gestalten. Oder ein anderer sagte, ich bin CVJM geschädigt. Ihr habt immer wieder versucht, mir die Dinge schlecht zu machen und jetzt will ich meine grenzenlose Freiheit leben. Nur was mir Genuss macht, was mir Spaß macht, meiner Lust verpflichtet. Und noch ein weiteres, wir sehen heute, wie diese gottlose Welt, in der wir leben, keine Grenze mehr kennt, kein Tabu mehr, keine Furcht vor Gott mehr hat. Mir war das in der Begegnung mit Trauernden immer überraschend, mit welch einer Lässigkeit der moderne Mensch selbst dem Tod begegnet. 95% dieser ganz atheistischen Menschen, wenn sie kamen, und es war für sie sehr schwierig, jetzt plötzlich mit einem Pfarrer Verbindung aufzunehmen, haben immer mit einer großen Ruhe gesagt, der Oma geht's jetzt gut. Wenn ich dann gesagt habe, da sind Sie sicher, dass der Oma gut geht, weil sie tot ist. Ja, aber Herr Pfarrer, das müssen Sie doch predigen. Mit dem Tod ist doch alles gut. Da sind Sie wirklich sicher. Keine Angst mehr. Das sind Menschen, die nicht 5 Minuten in sich in einen Sarg hineinlegen, würden wir sagen, das ist mir unheimlich. Warum soll es mir im Tode wohl sein? Die nichts mehr von Verdammnis und vom Gericht Gottes wissen. Der moderne Mensch fürchtet nichts, bloß ist uralt. Und wenn der Apostel sagt, es werden gräuliche Zeiten kommen, so hatten die damals schon angefangen. Die letzte böse Zeit hat mit der Auferstehung Jesu begonnen. Es nimmt bloß oft an Stärke und an Gewicht in unseren Tagen noch zu. Und in unseren Tagen ist das auch noch stärker geworden, dass die Menschen ohne Gott die Macht beanspruchen und sagen, wir wollen jetzt dieses Leben bestimmen. Wir wollen nicht mehr, dass die Kinder christlich erzogen werden. Wir wollen keine christlichen Kindergärten mehr. Das macht die Menschen dumm und das beeinflusst sie. Und das wird immer stärker werden, dass man dieser Vorherrschaft des Christentums in unserer Mitte Abschied gibt. Wir wehren uns ja noch mit Macht, wenn wir in den christlichen Kirchen sehen, wie sich dort auch die Gottlosigkeit immer mehr vorkämpft. Und ich freue mich, dass auch hier die Christen noch versuchen, da etwas zu tun. Aber sie wissen ja, wie oft diese Unterschriftensammlungen dann so hochnäsig weggeschoben werden. Auch da haben sich noch ein paar dagegen gewehrt, wenn da ein Protest und eine Einsprache. Ich will ihnen den Mut nicht nehmen, nur dass sie wissen, das sind nicht die einzigen Waffen, mit denen wir in dieser Welt kämpfen. Jesus hat uns geboten, wach und nüchtern zu sein. Wach heißt, sich nicht erregen zu lassen von der Gottlosigkeit. Wir kämpfen nicht gegen den Teufel auf jedem seiner Schlachtgebiete. Wir blicken auf den Herrn Jesus. Und das hat Jesus gemeint mit dem Wach und Nüchternsein. Wir wissen, dass Jesus auch in dieser Zeit der Herr ist. Und wir wollen auf ihn blicken und ihm dienen. Wir wollen sein Reich aufrichten. Und in der gleichen Zeit, wo Gott diese Welt dahin gegeben hat, so war schon zur Römerzeit, in der Antike, Gott hat diese Welt dahin gegeben, in ihres Herzens Gelüste. Wir dürfen uns vom Teufel nicht einen Blick vernebeln lassen. Und wir dürfen nicht auf einmal die Sachen verkehrt rumsehen. Jesus hat es nie beklagt, wie zu seiner Zeit die Gottlosigkeit triumphiert hat. Jesus hat keine Protestfeldzüge gemacht, sondern er hat in der Schlichtheit das Wort Gottes gepredigt. Menschen in seine Nachfolge gerufen. Und auf einmal sehen wir einen Flächenbrand. Es waren ja bloß ein paar schwache Leute, die Jesus um sich gesammelt hat. Dann sagt Jesus zu denen, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. Nicht mit Protestgeschrei. Ihr Thema war nicht, wir schlagen dem Teufel die Türen ein, sondern ihr Thema war, Jesus ist der Sieger. Jesus macht neue Menschen. Wir sehen 25 Jahre nach der Auferstehung Jesu in jeder Stadt im Römerreich eine blühende Gemeinde. Ich möchte die jungen Leute bitten, dass sie ihre ganze Kraft ihres Lebens dem Dienst Jesu weihen. Es war ganz Herrliches, in einer gottlosen Welt Jesu Zeuge zu sein. Es ist nur wichtig, dass wir das Thema richtig fassen und dass wir nicht von der Gottlosigkeit unser Thema vorschreiben lassen. Das darf uns nie abhalten, es ist jetzt schon zu viel geredet, sondern darf uns nie davon abhalten, vom Sieg Jesu zu reden. Die Sache ist einmal ausgemacht, sagt Zinzendorf. Wenn die Menschen sperren, dann öffnet Jesus, dass es kracht, wohl uns des feinen Herrn. Und dann hat Zinzendorf seinen Dienst so aufgefasst, ich will für Jesus Raum ergreifen in dieser Welt. Nicht indem ich an die Politiker appelliere und an die Schutzmächte und an das Gesetz appelliere und an die Ordnungen und an die vergangenen Zeiten, sondern ich will sein Evangelium predigen. Bei den Fernsehgesprächen und Diskussionen, die man gegenwärtig erleben kann, da ist immer wieder auffallend, dass der Peter Scholl-Latour, der Journalist, die Christen auf eine Sache hinweist. Er erntet da entschiedenen Widerspann, Spruch meist seiner kirchlichen Diskussionsgegner. Die protestieren da ganz laut, das stimmt nicht, was Sie da sagen, Herr Scholl-Latour. Aber er sagt immer das Gleiche und sagt eigentlich, ich fürchte nicht die Stärke des Islam. Ich fürchte nicht die Stärke des Islam, sondern die Schwäche des Christentums. Das Christentum hat teilweise schon abgedankt. Es hat keine verpflichtende Sittenlehre und keine Dogmen mehr. Der rührt an einen ganz wichtigen Punkt. Wir als Bibelleute sagen es ein wenig anders. Wissen Sie, wie es ich sagen würde? Kennen Sie das Wunder der Gemeinde Jesu? Das Wunder der Gemeinde Jesu. Das ist das Abenteuer ohnegleichen. Ich stehe jetzt fast in Versuchung, Ihnen einfach aktuelle Berichte aus aller Welt zu erzählen. Da wird etwa bei der großen Rundfunkmission Far East Broadcasting in Hongkong wird mir ein Brief gezeigt. Da schreibt aus einer ganz abgelegenen Provinz an der Grenze nach Tibet, schreibt ein alter Mann und sagt, vor ein paar Jahren waren bei uns nur ein paar alte Frauen. Die trafen sich regelmäßig zum Gebet. Heute sind wir 17 Gemeinden mit vielen 100 neuen Gläubigen. Das Wunder der Gemeinde Jesu. In einem Staat, in dem bis heute Mission nicht möglich ist, offiziell erlaubte Mission, in deren Staatsbeamter kein Christ sein darf, ein Professor oder Lehrer, bis heute in China. Und Gemeinde Jesu wächst. Welch abenteuerliche Berichte kann man da hören und erleben? Und das doch nicht bloß da. In allen Erdteilen erleben wir das Wunder der Gemeinde Jesu. Und was ist denn das Wunder? Das sind ein paar Leute und meist sind es Leute, so hat man früher in Russland gesagt, das sind ganz altmodische Leute, da haben die Frauen noch Kopftücher um und die sind gar nicht modisch nach der Mode der Welt gekleidet. Aber sie lassen niemand ungetröstet sterben. Und das spürt der gottlose Mensch, die haben ein Wort. Wir machen ja im Moment ganz krampfhafte Anstrengungen, um unsere Gemeinden zu modernisieren und so richtig zackig zeitgemäß zu machen. Und da wird überall diskutiert, wie macht man das denn, Gemeinde Jesu so richtig modisch darzustellen. Wenn man so ein alter Mann ist wie ich, dann hat man schon sehr viel mitgemacht. Vor 30 Jahren gab es in Cannstatt einen Kinogottesdienst und die Bistrotische haben wir auch schon lange gehabt. Und da wurden alle Dinge probiert. Es gibt ja noch nichts, was man in der Gemeinde Jesu nicht ausprobiert hat. Man hat die Gebote für nebensächlich erklärt und hat gesagt, das kann jeder verstehen, freizügig, wie er will. Man hat das Wort Gottes der Beliebigkeit preisgegeben und hat gesagt, jeder darf das Wort Gottes verstehen, wie er will. Führende Leute haben in der Christenheit gesagt, heute muss man die Bibel ganz neu schreiben für unsere Zeiten. Viele haben genickt und haben gesagt, ah ja, das ist möglich. Belebung hat es nicht gegeben. Paulus sagt, ich ermahne euch durch die Barmherzigkeit Gottes. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Habt den Mut, anders zu sein. Habt den Mut, anders zu sein. Eins der Hauptattraktionen der Christen ist, dass sie anders sind als die Welt. Jetzt nicht nur im krampfhaften Gegensatz, dass wir uns verstellen müssen. Nein, wir sollten sogar so echt sein und so natürlich, wie uns Gott geschaffen hat, in unserer Originalität und Fröhlichkeit. Aber stellt euch doch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Durch die Barmherzigkeit Gottes ermahne ich euch. Was ist denn das? In unserem Leben ist eine große Sache geschehen. Ich kann immer nur auf den Punkt kommen. Wir haben die große Barmherzigkeit Gottes erlebt. Und davon reden wir. Was denn? Jesus Christus ist uns groß geworden. Was ist Jesus? Ich kann es jetzt Ihnen bloß noch einmal in ganz kurzen Strichen erzählen, was Jesus ist. Für uns nicht ein toter Satz oder ein Lehrdogma. Ist immer wieder so herrlich im Evangelium beschrieben. Jesus, der geschlagene Körper, verhöhnt und verspottet und bespuckt, an dem sich der Mensch aller Zeiten immer wieder in seiner Wut ausgelassen hat. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Wird durch die Straßen von Jerusalem geführt. Und da stehen ein paar Frauen, die ein Herz haben. Es gibt in dieser Welt noch ein paar, die sagen, das ist nicht gut, wie man es mit Jesus treibt. Und denen laufen Tränen über die Wangen. Und da blieb Jesus stehen an diesem Hinrichtungstag und sagt zu diesen Frauen, weint nicht über mich, weint über euch. Jesus braucht kein Mitleid. Karfreitag ist ein Tag des Erschreckens über die Menschenschuld. Und wenn in diesen Tagen gesagt wird, der moderne Mensch interessiert sich nicht mehr für Schuld, das hat er sich noch nie interessiert. Meinen Sie, das hätte den Pilatus interessiert und den Kaiser Nero oder den Kaiser Domitian? Wie der moderne Mensch hat gesagt, mich interessiert bloß die Lust. Ich will meine Lust befriedigen, ich will Spaß haben. Und Jesus legt den Finger drauf und sagt, wisst ihr, dass eure Lage hoffnungslos ist? Dass der moderne Mensch Jesus hasst? Das wundert uns doch nicht. Wir haben doch Jesus auch nicht haben wollen. Jeder von uns hat doch diese Aufruhrbewegung der Welt in seinem eigenen Leben mitgemacht. wo wir uns abgewandt haben von den heilsamen Ordnungen. Gott, weil Jesus immer wieder von der Schuld spricht. Und wo das Gewissen getroffen wird, ist eine unbequeme Sache, wenn Jesus zu uns redet und den Finger auf die Schuld legt. Und das ist wichtig, dass wir daran erinnert werden an diesen Punkt und daran denken, dass überhaupt die Schuld unseres Lebens aufgedeckt wird. Und dann wird erzählt, wie Jesus am Kreuz hängt. Und die Lippen Jesu bewegen sich. Was tut denn Jesus? Was murmelt er denn da? Murmelt er um Befreiung von den Schmerzen? Nein, er betet, Vater, vergib ihnen. Das hat Jesus bewegt, als die anderen bloß so gleichgültig um das Kreuz herumstehen. Vater, nimm doch die Last der Schuld weg. Und das Evangelium von Jesus erinnert uns daran, dass wir Versöhnung mit Gott brauchen. Ohne Versöhnung mit Gott sind wir verlorene Leute und hat diese Welt keine Zukunft mehr. Und wenn die ums Kreuz herumstehen und dann sagen, bist du Gott und was hast du denn noch zu bieten und wer bist du denn? Es kann nur der verstehen, der die Versöhnungsbotschaft Jesu kennt. Und dann, wie plötzlich einer der beiden mitgekreuzigt neben Jesus auch noch anfängt zu lästern und sagt, bist du Gottes Sohn? Dann steig doch vom Kreuz herunter, hilf dir selbst und uns. Das ist ja auch so ein moderner Spruch, wenn du wirklich was kannst, dann hilf uns doch. Und Jesus schweigt. Jesus schweigt. Und der andere, auf der anderen Seite, der plötzlich merkt, ich kann kein Theater mehr spielen, der sich offen seinem Leben beugt und seine Schuld ausspricht. Herr, denk an mich, dem Jesus die felsenfeste Gewissheit gibt. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Welch ein Wort der Barmherzigkeit Gottes in Jesus geoffenbart. Das Evangelium für eine gottlose Welt, eine Botschaft für unsere Zeit. Es heißt in der Apostelgeschichte immer vom Wunder der Gemeinde, dass das Wort mächtig wurde. Was ist dieses Wort? Das Wort von Jesus. Das Wort breitete sich aus. Viele wurden dem Wort gehorsam. Oder da tat der Herr das Herz auf, dass dieses Wort auf einmal begriffen werden konnte. Das Wunder der Gemeinde Jesu in einer gottlosen Zeit, dass wir Leute sind, die das Wort von der Barmherzigkeit Gottes in Jesus predigen, das Wort vom Leben und Sterben und der Gewissheit und vom Heil und vom Frieden mit Gott. Welch einen Dienst haben wir, welchen Auftrag? Das war das eine, das Wunder der Gemeinde. Und das andere noch, die Macht, die Jesus uns anvertraut hat. Wir können gar nicht viel tun in einer gottlosen Zeit. Wir sind ohnmächtige Leute. Wir merken sogar, dass in der Öffentlichkeit oft unser Wort verhallt. Ich wünschte mir, dass junge Christen heute auch wieder in die Politik gehen, in der Wirtschaft Verantwortung übernehmen, in der Öffentlichkeit und sagen, ich will als Christ meinem Herrn dort dienen. Das ist eine Aufgabe. Macht. Wir haben nur eine Macht von Jesus, nicht irgendeine politische Macht, die wir suchen. Das unterscheidet uns von allen anderen Religionen. Deshalb sind wir auch tolerant in unserem Staat. Andere Religionen sollen ihre Gebetsräume haben. Wir werden das nicht verhindern. Wir werden nicht so zurückzahlen, wie es andere Religionen tun. Wir werden niemand das Übel nehmen, wenn er sich für einen anderen Religionsweg entscheidet. Das ist die Freiheit unseres Landes, die uns wichtig ist. Die Freiheit der Entscheidung. Aber eine Macht haben wir. Paulus sagt, dass ihr eure Leiber hingebt zu einem Opfer. Dass Jesus unser ganzes Leben umwandelt, radikal und neu. Dass unser ganzes Leben ein Gottesdienst für Jesus wird. Was ist das für eine machtvolle Demonstration? Es gibt viele Christen, die machen das bloß mit dem Mund. Und ich schäme mich, dass in meinem Leben so wenig in meinem Leib gelebt wird, dass in meinem Leib oft andere Mächte sich tummeln. Der Paulus sagt das ganz groß. Wenn der Leib in Dienst genommen wird, dieser Leib, der uns so Not macht, der oft Werkzeug der Sünde ist, der Leib plötzlich genommen wird zu einem Werkzeug des Heiligen Geistes, der machtvoll wirkt. Was ganz Großes, diese Demonstration des Lebens. Und er wird auf einmal hineingenommen, dass er euer vernünftiger Gottesdienst. Für Christen ist immer wieder eine große Gefahr, dass sie Jesus dienen wollen mit einem geteilten Herzen. Und in einer Zeit, in der die Gottlosigkeit vorwärts drängt, ist für die Gemeinde Jesu, für jeden Christenmenschen, eine ganz ernste Frage. Dienen wir mit Leib und Seele und mit dem Herzen ganz unserem Herrn Jesus? Die machtvollste Gabe, die uns Jesus gegeben hat, mit unserem ganzen Leib sein Zeuge zu sein. Es ist was ganz Tolles, wenn man das erlebt, wie plötzlich Leute aus der Bindung der Finsternis heraustreten und zu Jesus kommen. Wenn wir die Berichte hören aus weiten Teilen der Mission in aller Welt, wie sie plötzlich sagen, uns fielen Schuppen von den Augen. Ich habe das vor einigen Wochen erlebt im Nordosten Ugandas, wo plötzlich Leute erzählten, die in dem schrecklichen Bürgerkrieg als Bürgerkriegssoldaten dort drin gefangen waren. Und dann erzählten, wie sie Zivilisten gemetzelt haben und sagen, wir haben am Leben verzagt, das war grausam, was wir getan haben. Und dann hat uns jemand das Evangelium von Jesus gebracht. Wir dürfen heraustreten und heute sind sie Boten des Friedens. Das Wunderbarste in dieser Welt, einer unheimlichen Welt, einer Welt, die unter dem Gericht Gottes steht, darf Gemeinde Jesu das Reich Gottes ausbreiten. Liebe Schwestern und Brüder, wir stehen in einem ganz großen Dienst. Wir wollen doch uns nicht erschrecken lassen, sondern wir wissen, dass heute Jesus den Sieg hat. Und wir wollen in unseren Tagen, bis Jesus wiederkommt, die Zeit nutzen und sein Reich ausbreiten und das Evangelium der Barmherzigkeit Gottes in dieser Welt predigen, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes wird. Auch wenn die Tempel und die Kirchengebäude missbraucht werden, dann hat Gott sich seinen Tempel geschaffen in seiner Gemeinde. Wenn nur die Gemeinden Jesu in unseren Tagen Zeugnis geben von ihm. Ich freue mich immer wieder, wenn Leute aufwachen und sagen, so, das ist für uns ein Anlass, von jetzt ab umso mehr evangelistisch von Jesus Zeugnis geben. Und ich darf Ihnen sagen, das gehört zu den größten Erfahrungen meines Lebens. Diese Welt, die so gottlos aussieht, hat eine große Sehnsucht nach Jesus. Ich habe in den 30 Jahren meiner Arbeit in der Stuttgarter Innenstadt keine Türe erlebt, die verschlossen gewesen wäre, wenn ich als Pfarrer geklingelt habe. Es waren viele ausgetreten aus der Kirche oder ganz anders. Und wenn man plötzlich im Gespräch unter vier Augen war, eine Offenheit, in wie vielen Häusern von völlig kirchenfremden Menschen durfte ich über das Evangelium von Jesus reden und mit Menschen beten. Und viele hatten nachher Tränen in den Augen. Wissen Sie, dass viele Menschen auch von den Christen vertrieben sind? Abgestoßen wurden durch Rituale und Formen der Kirche, die sie nie verstanden haben, weil sie nie das Zeugnis vom auferstandenen und lebendigen Christus gehört haben und sein Wort vernommen haben. Lasst uns doch nicht erschrecken vor der Gottlosigkeit, sondern lasst uns mit der Macht, die Jesus uns anvertraut hat, dass er in unserem Leben wirken will, dass er seinen Geist senden wird, dass er uns beauftragt, seine Boten zu sein. Ich kann nur sagen, auch in Deutschland, Zeit der Mission, Zeit der Evangelisation, Zeit auch, wo wir Jugendarbeit und Gemeindearbeit tun dürfen, wo die Pforten der Hölle die Gemeinde Jesu nicht überwältigen können. Die einzige Macht, die wir haben, ist Jesus und sein Wort. Das Einzige, was wir bringen können und nachdem die Welt hungert, ist das Brot des Lebens. Was soll denn sonst Menschen satt machen? Es gibt doch nichts, nachdem der Mensch hungert, wo er Befriedigung finden kann, als allein in Gott, der ihn geschaffen hat. Lasst uns beten. Lieber Herr, wir wollen dir danken, dass du den Sieg errungen hast und dass du uns erschienen bist und dass du dich uns offenbart hast. Herr, wir sind bedrückt und traurig auch über so viel Gottlosigkeit in unserem Leben. Wir haben deine Gebote oft genug gebrochen und haben dir nicht treu gedient. Aber wir danken dir, dass du jetzt Schuld wegnimmst und dass wir dir ganz neu dienen dürfen in dieser Welt, an dem Platz, wo du uns hingestellt hast. Und dass wir trotz unserer Unreinigkeit deiner Gemeinde uns anschließen dürfen, dass du deine Gemeinde zum Segen setzt, auch in dieser Welt. Herr, erbarme dich unserer Orte, in denen wir leben, der Menschen, mit denen wir zusammen wohnen, und gib doch, dass noch viele aufwachen. Und dann sprich du durch unseren Mund, durch unsere Leiber, durch unser Leben, dass wir Zeugen deines Wortes werden. Und erneuere uns durch und durch unsere Herzen und Sinne, dass in unserem ganzen Leben, in Wort und Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Amen.